Ja, wir hatten uns dafür entschieden, über spirituelle Fallen zu sprechen und haben im Vorgespräch schon festgestellt, wie viele Irrwege es eigentlich auf dem Weg gibt und wie viele subtile Fallstricke es auf dem spirituellen Weg, gibt und auftauchen kann. Und da schauen wir einfach, was im Gespräch gemeinsam in dieser Richtung auftaucht. Hast du irgendeine Falle, in die du mal getappt bist auf deinem Weg?
Oh. Sehr, sehr viele. Und ich muss sagen, dass ich da auch sehr dankbar bin, immer wieder für meine Lehre auf meinem Weg. Ich hatte auch verschiedene, die mich da auch immer wieder rausgeholt haben. Ja, ich sag mal, ein erstes Beispiel war, wo ich schon eine ganze Weile meditiert hatte und ich war super stolz, dass es in mir so still geworden ist und da keine Gedanken mehr waren und so weiter. Und dann kam quasi nur mein Lehrer so vorbei und meinte so im Nebensatz: Marc, das ist nichts wert. Du machst die Stille. Die Stille ist nicht von selbst entstanden in dir, sondern du hast sie gemacht. Und dann war ich erst mal komplett verzweifelt, so, ach du Scheiße, das heißt, ich habe hier ganz viel Zeit verschwendet und jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr weiter. Und das ist, ja, also das ist, wäre mal so eine spirituelle Falle, in die ich auch sehe, dass heute meine Studenten auch reihenweise tappen, dass sie irgendwie eine Idee haben, wohin soll denn die Meditation führen? Und ja, weniger Gedanken wäre jetzt besser und mehr Gedanken ist also jetzt schlechter. Und allein das wäre ja schon so, so eine Falle, einfach immer wieder, dass der rationale Verstand demjenigen auf seinem Weg quasi sagt, hier, ich bin es, nicht mehr der Heilige Geist führt dich, sondern hier ich, der rationale Verstand, ich schleiche mich ein, das wäre die nächste spirituelle Falle. Ich gebe mich aus für den Heiligen Geist und zeige dir den Weg. Und das kann natürlich super, super schnell passieren, weil ja eben auch der Verstand immer irgendwas zum Festhalten sucht. Das nächste Konzept, das nächste Rezept. Und das ist vielleicht auch eine der wichtigsten und größten spirituellen Fallen. Einfach weil man irgendwas zum Festhalten braucht, weil dieses Nichtwissen, diese Bewusstseinserweiterung, diese Öffnung, weil das so viel Angst macht, also klemmt man sich irgendwo fest. Vielleicht haben wir mal vorgelegt. So jetzt, wie beim Tennis, jetzt spiel den Ball mal zu dir rüber.
Ja, also ich habe auf meinem Weg wirklich auch vieles, vieles erlebt, wo ich dachte, okay, that's it, das ist der Weg, da bin ich auf dem richtigen Pfad und musste letztendlich feststellen, Einbahnstraße, Sackgasse, hier komme ich nicht weiter. Also ich hatte auch ganz viele Dinge, wo ich früher sehr stolz drauf gewesen bin, wie zum Beispiel auch Meditation. Ich habe wirklich sehr, sehr intensiv meditiert über viele Monate hinweg im Kloster nichts anderes gemacht und habe letztlich feststellen müssen, wahrscheinlich auch erst eine ganze Zeit danach, dass ich die Meditation eigentlich für die Aufrechterhaltung meines getrennten Bewusstseins genutzt habe. Das heißt, ich habe mich in hohe geistige Ebenen hinein versetzt, ist auch sozusagen künstlich forciert durch den getrennten Eigenwillen und bin aber dadurch sozusagen nur bis zu einer gewissen Ebene gekommen, aber nicht in diesen Bereich, wo sich das getrennte Bewusstsein vollständig auflöst. Also das heißt, ich habe die Meditation, man könnte es ganz einfach ausgedrückt sagen, als Flucht verwendet bis zu einem gewissen Grad, einfach ja, um andere Ebenen zu erfahren. Und da muss ich auch sagen, also dieses, wenn man wenn so etwas, gerade wenn das Spirituelle zum heiligen Kalb erhoben wird, wenn man sagt, okay, that's the way, wenn du erreichst es zum Beispiel über Meditation oder was auch immer. Also ich habe die Erfahrung gemacht, alles, was ich zum heiligen Kalb erhebe, alles, wo ich sage, that's it, wird mir irgendwann vom Leben weggenommen, um mir zu zeigen, hey, es gibt noch so viele andere Möglichkeiten. Bleib flexibel, bleib dynamisch und leg dich nicht auf eine Sache fest. Weil es, also da habe ich das Gefühl, dass der spirituelle Weg eigentlich ein kontinuierlicher Weg der Enttäuschung, also des Loslassens von dem, was man wieder festgesetzt ist. Also da muss ich sagen, ja, bin ich auch immer wieder an meine eigenen Grenzen gekommen. Gerade, also am Anfang habe ich ja noch ganz, ganz viel mit der Kommunikation mit anderen Welten gemacht, habe mich mit allen möglichen Wesen im Kosmos quasi unterhalten. Und da bin ich auch ab und zu richtig, sage ich mal so, habe ich mir eher so unlichte Sachen auch eingefangen.
Ja, genau. Das war auch so ein, genau so ein Gedanken, den ich auch hatte, als ich mir deine YouTube-Inhalte angeschaut habe, dass das den Zuhörern dann passieren könnte. Also es ist ja auch immer die eine Sache, was ist das, was wir jetzt sagen und transportieren wollen und meinen? Und was ist dann das, was daraus gemacht wird? Ne? Und das geht mir ja quasi jede Woche so, dass ich irgendwas sage und dann kommt jemand zurück und sagt, Marc, du hast doch das und das gesagt. Und ich so, was? Und dann meistens ist es nur ein Wort oder eine winzige Kleinigkeit, wo ich dann korrigieren muss und sage, nee, nicht so, also not quite. Aber es macht einen Riesenunterschied. Ja, also eigentlich hast du jetzt was Ähnliches gesagt wie ich vorher, nämlich dass das Ego sich für den Heiligen Geist ausgibt und sagt so, ich zeige dir den Weg und es entsteht ein neues Konzept. Und sagen wir so, jede Einsicht scheint halt wie so eine Stufe auf der Leiter zu sein. Und in dem Moment, wo ich sie erklimme, muss ich sie schon wieder hinter mir lassen. Ne?
Ja. Wobei die Stufe ja im Gehen selber schon so aussieht, als ob das das wäre. Ne? Also beim Laufen selber denkt man so, okay, das ist der Schritt, der jetzt alles verändert. Aber man merkt, okay, es geht immer noch weiter. Also ich habe ganz, ganz viele Stationen durch, auch viele verschiedene Lehrer gehabt, die mich echt immer wieder begleitet haben. Und da muss ich sagen, also ohne Unterstützung, ohne jemand, der mich an die Hand genommen hat in verschiedensten Bereichen, wäre ich definitiv nicht heute der ich bin. Also das ist ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Ich kenne kaum jemand, der diesen Weg wirklich erfolgreich aus sich heraus so beschreiten kann. Auch ich bin in dem immer wieder geguidet und geführt worden, sowohl von unterstützenden Kräften im feinstofflichen als auch im physischen. Ja.
Ja, das finde ich sehr gut. Das finde ich. Wenn wir jetzt gerade so dabei sind, spirituelle Fallen zu sammeln, ich denke, das wäre auch eine sehr große Falle, dass ich sehe, es ist ja wie immer so, ich habe ja angefangen als Business Trainer. Und da habe ich schon immer festgestellt, dass immer genau die Falschen in meinen Seminaren saßen. Also immer die Falschen. Das heißt, wenn ich ein Stressmanagement-Seminar veranstaltet habe, dann saßen die dort drin, die schon meditiert haben, die schon Qigong machen, die schon, weiß ich nicht, was alles gelesen haben und Yoga machen. Und die saßen drin. Und all die, die wirklich Stress hatten, die hatten leider keine Zeit zu kommen.
Wir hatten ja Stress.
Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch so mit dem spirituellen Lehrer. Ich sehe immer wieder, dass genau die Leute, die sich einem spirituellen Lehrer mit Leib und Seele hingeben und sagen, ja, genauso wie mit, wo wir vorher gesagt haben, das Konzept zu sagen, das ist mein Lehrer und der ist eben das goldene Kalb und das Nonplusultra und ich vertraue ihm blind und so weiter. Das sind häufig die, die besser beraten wären, mal wirklich ganz in ihre eigene Wahrheit und in ihr Inneres sich zu versenken. Und häufig die, die sagen, nein, ich brauche keinen Lehrer, absolut nicht, das ist alles Manipulation, das ist alles ein Zirkus, das ist Abhängigkeit, da, 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 da. Das sind häufig die, die es am nötigsten brauchen.
Ja, also ich kenne beide Pole. Ich hatte immer Unterstützung, aber es war auch eine Zeit lang, wo ich so sehr mitgekriegt habe, alle Informationen auf dieser Ebene sind irgendwie verdreht, verfälscht. und verzerrt. Und das war eine Zeit lang, wo ich gesagt habe, konsequent, ich nehme keine Informationen mehr von der weltlichen Ebene auf. Und da habe ich mich auch sozusagen weltlichen Lehrern verschlossen und gesagt, okay, ich kriege alles direkt von der Quelle. Ich brauche hier, also, und es war dann auch so ein bisschen zu apodiktisch, zu festgesetzt in diese Richtung. Es kommt, also wenn solche Dinge passieren auch, also die sind, ja, die unterstützenden Kräfte tauchen immer dann auf, wenn man bereit ist, ne? Also auch völlig, also die größten Lernerfahrungen habe ich eigentlich basically gemacht in Partnerschaften. Also da war immer der größte Wachstum, das größte über sich und seine eigenen Grenzen hinausgehen. Das war also, und diese Kombination eigentlich, die Partnerin, mit der man gemeinsam einen spirituellen Weg geht, das ist eigentlich, ja, habe ich mit den größten Wachstum erfahren.
Ja, da fällt mir eine Falle ein, in der ich bis noch vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, gesteckt habe. Ich denke, es ist auch ganz interessant für unsere Zuschauer und Zuhörer, wenn wir ein bisschen selbst aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß, das lieben die immer sehr. Ja, der Marc hat auch Fehler gemacht und der ist auch nur ein Mensch. Das finde ich immer ganz geil. Und deswegen, ich finde das in Ordnung. Ich finde, das ist auch Teil meiner Botschaft. So diese Bescheidenheit, Selbstverliebtheit habe ich ja auch genügend. Also das muss irgendwo auch in der Balance sein. Also eine Falle war die, dass es so eine Idee gab, dass die Liebe so alles vermag. Und dann zum Beispiel auch, dann habe ich lange, lange in der Partnerschaft festgehangen, weil ich so gewohnt war mit meinen Studenten, dass dort eigentlich immer eine Lösung gefunden habe. Egal mit was die kommen, es ist super selten, dass wir irgendwas nicht lösen können. Und dann plötzlich in meiner Partnerschaft, wo ich gemerkt habe, und wir haben hier zwei, drei Themen, da kommen wir überhaupt nicht weiter. Also auch über Jahre nicht. Es ist einfach wie betoniert. Und dann irgendwann zu erkennen, das ist wieder ein Konzept, eine Vorstellung, die ich entwickelt habe. So, ja, die Liebe vermag ja alles. Und wenn ich nur noch bewusster werde, dann geht das ja auch. Und dann wirklich irgendwann zu erkennen, wie soll ich das sagen? Ich würde es eigentlich sagen, den Respekt für den freien Willen des anderen und oder für das Schicksal des anderen zu merken, wenn jemand anderer sich ein Schicksal gewählt hat, das wäre jetzt so eine Falle für Heiler sozusagen, dann, ich kann dir nicht auf Teufel komm raus heilen. So, ja, dann erzeuge ich quasi, das ist quasi negatives Karma für mich, wenn ich das denke oder wenn ich das trotzdem probiere. Ich glaube, du hast in einem deiner Videos auch auf etwas Ähnliches hingewiesen.
Ja, vor allem greifst du halt in die Karma-Struktur deines Gegenübers ein, wenn du den freien Willen nicht achtest. Und ja, also ich habe das auch, also ich würde vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Ich würde schon sagen, dass die Liebe alles vermag, aber Partnerschaft ist ja nicht gleich Liebe. Ne? Also das heißt, diese Verwechslung von dem, also von der Idee von Liebe und Liebe wirklich als universelle Kraft, die jenseits dessen steht. Also ich sage immer so ein bisschen im Scherz, ne, Liebe trotz Partnerschaft. Also es ist wirklich, weil es ist, die Ideen und Konzepte von Partnerschaft auch im Spirituellen sind doch noch ziemlich verzerrt und führen uns in den seltensten Fällen in wirklich ein freies, liebevolles Miteinander. Also das ist einfach, da sind wir noch sehr überladen einfach von Konzepten. Das kriege ich mit über dieses Thema. Vielleicht noch mal zu anderen Fällen. Also ich fand das, was du eingangs gesagt hast, du erschaffst dir die Stille, sehr wichtig, weil wir ja mit unserem schöpferischen Geist jede Erfahrung entweder machen können oder künstlich kreieren können. Also das heißt, wir können eine göttliche Erfahrung wirklich als göttliche Erfahrung machen oder in unserem Geist, in unserem abgetrennten Bewusstsein eine göttliche Erfahrung sozusagen uns vorstellen und aus der Vorstellung erfahren wir sie dann. Das ist aber dann eine Vorstellung, die begrenzt ist, ne, wo wir nicht über unsere eigenen Erfahrungen hinauskommen. Da schaffen wir uns immer wieder Grenzen. Und so gibt es ganz, ganz viele spirituelle Erlebnisse, gerade auch ja Kontakt mit anderen Wesen oder Sachen, die du auf einmal wahrnimmst und so, die einfach alle quasi mit dem schöpferischen Geist hervorgerufen worden sind, aber gar nicht wirklich quasi wirklich Erfahrung sind. Also letztlich ist jede Erfahrung, ne, egal welche Art, hat in der Erfahrung diesen Wirklichkeitskern, aber die Frage ist immer, wo kommt es her? Und habe ich mir gerade selber was vorgemacht? Und dem wirklich auf den Grund zu gehen und zu gucken, okay, let's get real, was habe ich schon erfahren und wo mache ich mir selber was vor, um vielleicht irgendeine Entwicklung irgendwie zu forcieren? Ja.
Ja, ich würd auch sagen, also wenn es so die Top 3 fallen, wenn ich die mir überlegen müsste, welche das sind, dann ist das, was du jetzt gesagt hast, wäre sicher darunter. Das Diffizile ist halt, dass in den höheren Bewusstseinsebenen viele Dinge halt am Rande der Einbildung sind. So halt genau, auch das ist wie so ein Paradox, das ist wirklich so genau auf Messers Schneide. Und wie du richtig sagst, vieles kann einfach Wunschdenken sein. Aus dem Unterbewusstsein heraus, aus irgendwelchen kindlichen Allmachtsfantasien und so weiter und so weiter, macht man sich irgendwas vor. Ich habe das leider sehr häufig erlebt, dass ich eigentlich Leute runterholen musste, die zu mir gekommen sind und haben gesagt, ja, ich habe den fünften Einweihungsgrad in so und so, so und so und den siebten in so und so, so und so. Und ich sagen musste, hör mal zu, du bist nicht mal im Körper, überhaupt gar nicht. Es tut mir leid. Das ist leider alles Einbildung. Wir müssen noch mal zurück an den Start, ziehe nicht über los, ziehe keine 4.000 Mark ein. Einfach nur zurück. Wobei ich sagen muss, dass die Menschen das eigentlich immer sehr gut aufgenommen haben, also und letzten Endes dankbar waren. Und dann eigentlich gemerkt haben, dass wenn sie sich bestimmte Illusionen aus dem Kopf schlagen, dass sie dann echte Fortschritte machen und das sehr, sehr schnell. Aber es gibt halt auch leider sehr viele Menschen, die sehr viel Geld mit der Gutgläubigkeit der Menschen verdienen. Und ja, das wirklich ausnutzen. Und eine so meiner Anliegen, deswegen finde ich das toll, dass wir heute über spirituelle Fallen reden, einer meiner Anliegen ist schon, ich finde, die Spiritualität hat häufig sehr gelitten. Ja, in ihrem Ansehen. Nicht ganz so sehr wie die Kirche, aber zum Teil fast, ja. Wenn wir dann sehen, plötzlich, weiß ich nicht was, kommen irgendwelche Sachen raus über Sai Baba oder über John of God oder und so weiter und so weiter. Und das sind dann immer schon so herbe Rückschläge. Und deswegen finde ich es wichtig, und mein Gefühl ist schon, dass du da ähnlich tickst, einfach eine Seriosität reinzubringen oder noch stärker zu unterstreichen, die Seriosität in dem, was wir tun, und sich nicht einfach irgendwelche Dinge schön zu reden, einzubilden, obwohl eben, wie gesagt, vielfach, wenn sich neue Ebenen öffnen, ist es ja, also aus meiner Erfahrung, weiß nicht, wie du es wahrnimmst, am Anfang, wenn sich was Neues öffnet, ist wirklich so wie, okay, ist das jetzt Einbildung oder ist das real? Aber genau diese Skepsis ist, glaube ich, das Wichtige.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es so, so wichtig ist, immer wieder von Grundlagenarbeit an hoch zu sich arbeiten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Spiritualität ist immer Grundlagenarbeit. Ich habe das, also es fängt immer wieder von den Grundzusammensetzungen auf und dann fängst du an, dich wieder irgendwie, aber es geht immer, also die Entwicklungsrichtung ist sozusagen immer diese. Ist von bottom up, könnte man sagen. Und alles andere, wenn man sich sozusagen schnell irgendwie in höhere Welten versetzt, ohne das Wurzelwerk zu haben, dann haut es dich halt links und rechts irgendwann zurück. Und ja, also ich würde eine ganz wichtige Falle noch anführen. Das ist der Unterschied in der Wahrnehmung zwischen kaltem und warmem Licht. Also ich habe das Gefühl, es gibt viele, ich habe das schon mehrmals benannt, auch in unterschiedlichen Podcasts, dieses Lichtkollektive, das heißt das kalte Licht. Und da gibt es auch viele, viele Engel und ja, ich finde so vielleicht ein Paradebeispiel ist Metatron. Das ist so ein kaltes, für mich nach meinem Gefühl, wenn ich in der Energiequalität von solchen Wesenheiten, die vielleicht auch gechannelt werden oder so reinfühle, dann ist es für mich ein kaltes, kein warmes, herzliches Licht. Und die haben zum Teil sehr hohe geistige Erkenntnisse, die sie mit reinbringen, ein großes kosmisches Verständnis, aber ich möchte sagen, die Herzenswärme und die Liebe fehlt. Ne? Und das ist einfach für mich immer so ein Gradmesser, okay, was lässt sich wirklich als warmes Licht in dieser Ummantelung von wirklich was Supportativem, Liebevollen erfahren und wo ist es zu sehr abgehoben? Also ich finde, und damit hatte ich auch lange, lange Zeit wirklich zu tun, diese spirituelle Arroganz. Da bin ich auch immer wieder rein, wo mir Menschen gespiegelt haben, hey, du bist abgehoben. Und auf einer gewissen Ebene hat man sich auch abgehoben. Das heißt aber nicht, dass man eine Arroganz daraus ausbilden muss. Also das heißt, das Leben hat mich immer wieder auf die Knie gezwungen, mich immer wieder in Demut gebracht, mir immer wieder gezeigt, hey, Füße auf dem Boden und ja. Das sind Prozesse, also wo ich wirklich also so tief zum Teil immer wieder auf die Knie und in die Demut gebracht wurde für das Leben, damit sich das nicht zu sehr überhebt über andere. Also, ja.
Genau, das kenne ich auch. Und diese Partnerschaft, von der ich erzählt habe, das war ja dann ein Beispiel, ne, wo dann das Ego kommt und sagt, so, ich schreibe mir das auf die Fahne. Ja, die Liebe kann alles und jetzt fange ich an, als Person mich damit zu identifizieren. Ne? Und dann wird daraus, wie du sagst, eine spirituelle Arroganz oder sagen wir vielleicht, es war, glaube ich, Arroganz ist falsch, aber es ist wie so ein, sag mal, Größenfantasie, das ist ja halt auch sehr, sehr typisch. Das Ego sagt ja immer, also größer ist ja immer besser, mehr ist ja immer besser. Und eigentlich ist der spirituelle Weg ja doch ein to strip it down, ja, also es immer mehr reduzieren, reduzieren, abwerfen, 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 abwerfen.
Ja.
Und also sozusagen kommt dem Ego überhaupt nicht gelegen. Wie
Ja.
du sagst, mit der Enttäuschung, der immer größeren Enttäuschung. Aber enttäuscht wird ja nur das Ego. Ich sage immer, das, was für das Ego eine Enttäuschung ist, ist dann ein Triumph für die Seele. Und wenn ich mich dort zu Hause fühle in meiner Seele, empfinde ich das auch so. Also ich empfinde das schon seit etlichen Jahren dann nicht mehr als Enttäuschung in dem Sinne, sondern eigentlich immer eben als Triumph der Seele, die sich freut.
Ja.
Das Herz, das sich freut, wieder ein Ballast losgeworden zu sein.
Ja, es ist dieses Strip it down, es ist wirklich, also es ist wirklich wie so ein Striptease, dass man sich Schale für Schale, Schicht um Schicht einfach abpellt und selbst offenbart. Also ich habe das Gefühl, ich werde manchmal auch von den Sachen, selbst von den Sachen, die ich selber durchbekomme als Eingabe, werde ich so nackt gemacht. Ich fühle mich manchmal so nackt und schutzlos, wenn wieder einmal offenbart wird, dass ich irgendwelche, naja, kompensatorischen Strategien anwende und nicht hingucke zum Beispiel. Also, wo ich immer wieder, ne, also es ist wirklich, oft so, dass ich mitbekomme, an diesem Punkt der größten Verletzlichkeit, wenn man da reingeht, von dort aus beginnt die Heilung. Aber im Ego-Bewusstsein ist es halt der unangenehmste Punkt, da reinzugehen. Und da ist eigentlich mein spiritueller Weg immer wieder, hat mich dahin geführt, was ist der Punkt, the weakest spot, der Punkt der größten Verletzlichkeit. Und den sich anzuschauen und Verletzlichkeit nicht mit Schwäche, sondern eigentlich mit dem Punkt, mit dem Nadelöhr, aus dem heraus wieder was Großes erwachsen kann, damit zu assoziieren, das ist eigentlich ein ganz wesentlicher, Prozess gewesen bei mir auf dem Weg.
Ah, da fällt mir ein. Weißt du, was ich dann noch unter die Top 3 oder zumindest unter die Top 5 nehmen würde, der spirituellen Fallen?
Erzähl.
Ist spiritueller Lehrer zu werden. Oder Heiler oder was auch immer.
Ja.
Natürlich, also auf der einen Seite ist es ein Calling und ist es ist so, man merkt ganz tief drin, okay, das ist die mir zugedachte Aufgabe. Ja, das ist die eine Sache. Und halt immer wieder, wie wir jetzt, glaube ich, festgestellt haben, die Person oder das Ego, das sich dann identifiziert und sagt, ey, cool, super. Ja, also ich, ne? Also ich.
Ja.
Super, also stolz, also was auch immer. Und deswegen schätze ich auch gerade unser Gespräch, weil natürlich haben Studenten, Schüler, Klienten, haben ja immer das Bedürfnis, die eigene Verletzlichkeit, ne, zu unterdrücken, ja, wegzusehen und dann auf den Robin oder auf den Mark sozusagen diese Vaterfigur oder die Mutterfigur, die Eltern zu projizieren,
Ja.
die unfehlbar sind. Also quasi so, wie wir es empfunden haben, bevor wir in die Pubertät gekommen sind, als wir klein waren und sagen, ja, eines Tages heirate ich mal die Mama oder ich heirate den Papa oder ich will so werden wie mein Papa und ich will so werden wie meine Mama. Und dann in der Pubertät haben wir gesagt, also ich will auf keinen Fall so werden wie mein Papa und ich will auf keinen Fall so werden wie meine Mama. Und, aber jetzt, da habe ich ja einen spirituellen Lehrer gefunden oder irgendeine Entität, auf die ich das alles projizieren kann. Und dann, ich sag mal so, dann kommt immer die Enttäuschung, ach, der ist ja auch fehlbar. Der hat ja auch Schwächen. Oder ach, vielleicht für Leute, nachdem sie unser Video heute gesehen haben, ja, ach, das ist aber schlecht. Ich wollte denen doch komplett blind vertrauen. Ich wollte doch komplett meine Eigenverantwortung dem Robin in die Hände drücken und sagen, hier, Robin, mach
Ja.
du. Ja. Und das ist natürlich wieder so eine Falle. Und deswegen zurück zu meinem ersten Punkt, finde ich das so wichtig, dass wir heute darüber reden und halt auch Beispiele von uns einbringen. Und auch zu sagen, ja, die Reise ins Bewusstsein, die ist ja ohne Ende. Ja, da gibt es ja keinen, also ich habe kein Ende gefunden, weißt du, ob du ein Ende gefunden hast. Ich sehe, da gibt es ja kein Ende. Und dadurch gibt es auch immer Updates und neue Erkenntnisse und dann Sachen, wo sich alte Sachen zumindest, sagen wir nicht als Irrtum, aber zumindest wieder als Paradox oder als zweiseitig rausstellen. Sagen wir zum Beispiel so. Ja, also Irrtümer werden vielleicht immer seltener und sehr, sehr selten, aber zumindest man sagt, ah, okay, da gibt es eine andere Seite dazu. Da gibt es noch einen ganz anderen Aspekt dazu. Und den habe ich bisher nicht gesehen. Und deswegen, ja, das heißt, das kann ich unseren Zusehern nur ans Herz legen, wenn ihr jetzt zuschaut und ihr könnt damit nicht umgehen, dass vielleicht der Robin oder der Marc sagen, ja, da sind wir in eine Falle getappt, da haben wir auch einen Fehler gemacht. Dann ist es genau zu merken, aha, ich renne noch vor meiner eigenen Verletzlichkeit und Fehlbarkeit und so weiter weg. Und deswegen hätte ich gern, dass die perfekt sind. Also ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, sondern sogar absichtlich meine Fehler auf den Tisch zu legen, damit die erst gar nicht auf die Idee kommen und damit ich auch aufpasse, ja, dass ich nicht in eine Idee komme, irgendetwas zu bedienen, weil die möchten, dass ich perfekt bin. Und dann sage ich, okay, ich spiele die Rolle. Ja, ich bin für dich der Perfekte. Denn das haben schon genügende vor uns getan. Und ich glaube, dass die genau deswegen dann so tief gefallen sind. Und sich dann das rausgestellt hat. Ja, weiß ich nicht. Der Crash von Oshos Community in Amerika. Ja, dann bam. Dass genau von diesen, wenn man diesen Illusionen Vorschub leistet und sich Rollenbilder bedient, dann kommt das als Bumerang zurück. War jetzt eine lange Rede.
Nee, ganz, 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 ganz wichtig. Also ich reagiere auch ziemlich allergisch auf so, ich möchte mal so sagen, so Projektionen, erhebende Projektionen, die auf mich tatsächlich auch viele gemacht werden. Also ich habe wirklich viele Leute, die viel Verantwortlichkeit irgendwie in meine Hände projizieren und sagen irgendwie, ne? Also, und da bin ich mir selber auch auf die Spur gekommen, okay, an welchen Stellen ist es vielleicht so, dass ich ein Bild, okay, er hat lange Haare, er trägt weiß, so, oder ne, wo vermittle ich vielleicht ein Bild, was in bestimmte spirituelle Kategorien passt und irgendwie so, ich möchte sagen, Schemata aktiviert einfach in den Menschen. Und sobald ich merke, okay, hier laufen Projektionsgeschichten, bin ich eigentlich ziemlich straight, dass ich versuche, auf Eigenverantwortlichkeit hinzuweisen und den Spiegel vorzuhalten, ne? Weil ich eigentlich nichts anderes möchte, als dass ich meinen Gegenüber frei von mir mache und ihn gleichzeitig an ihn selber erinnere. Ne? Aber die Erinnerung, also ich habe oft den Fall gehabt, dass halt die Botschaften mit dem Botschafter verwechselt werden. Dass ich Sachen bekomme, die von einer hohen geistigen Ebene kommen und die dann sozusagen mit mir verwechselt werden und dann geglaubt wird, okay, ich als Mensch sei der, der auf dieser Ebene ist, auf der die Botschaften sprechen. Das sind aber zwei verschiedene Ebenen. Die Botschaften bekomme ich, um mich selber auch in diese Richtung zu entwickeln. Also das heißt, das ist so eine Dynamik, die nicht gleichgesetzt werden darf. Und immer, also ja, ich bin einfach schon so, dass ich einige Leute, denen ich wirklich vertraue, dass ich raufgucken lasse, dass das keine Dynamik annimmt, die irgendwie, ne, ich habe mich auch beschäftigt, okay, was gibt es vielleicht für Kulte oder so, wo sich jemand als Lehrer erhebt und was für Dynamiken spielen damit rein. Wo kann da was sein, was dann letztlich einen Abweg geht? Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es kennst, Torvald Detlefsen, ein Lehrer, den ich sehr schätze eigentlich, der viele gute Sachen gemacht hat und dann irgendwann echt in eine ganz, ganz schräge Richtung abgedreht ist. Und mit dem habe ich mich beschäftigt, mit dem Werdegang, mit dem auch, wo sozusagen eine hochgeistige Spiritualität in den Wahnsinn übergegangen ist. Und diese Tendenz oder Gratwanderung zwischen Genie und Wahnsinn ist tatsächlich auch immer wieder was ich bei mir erfahre.
Ja, kann man vielleicht sagen, eine spirituelle Falle, auf die wir halt als Unterrichtende, als Botschafter, als Lehrer halt achten müssen. Ist die, wie soll ich sagen, das eigene Wahrheitsempfinden wird halt immer so viel stärker, ja, also das ist, dass zum Teil Impulse von sogenannten Außen, ja, es immer schwerer haben, überhaupt durchzudringen. Und dass dann eigentlich nur noch immer größere Demut und immer radikalere Ehrlichkeit mit sich selbst also mich davor beschützen, nicht irgendwie, wie du das sagst. Ich habe mich zu wenig jetzt auseinandergesetzt mit Torvald Detlefsen. Ich weiß nur, er hat ja mit dem Rüdiger Dahlke da gestartet, ne? Aber dass nur noch meine radikale Ehrlichkeit mit mir selbst dann mich davor bewahren kann, eben irgendwo auf eine ungute Spur zu kommen. Und natürlich dann auch die Gefahr, dass je überzeugter man natürlich ist, weil der Kanal wird natürlich immer reiner und immer klarer, und dann natürlich dann auch diese Verantwortung für uns steigt, dass immer mehr die Menschen natürlich, die es zum Teil vielleicht selbst noch nicht so gut beurteilen können, sondern einfach nur merken, boah, da spricht Wahrheit und sehen vielleicht, boah, sehen vielleicht, spüren 95% Wahrheit, halten das für 100% und übersehen die 5%. Aber die 5% können tödlich sein, sozusagen. Also ich gebe das mal so als schönes Beispiel, sage ich, ja, stell dir vor, du hast einen Fiat 500, hast ein kleines, wendiges Auto, kannst du nicht viel verkehrt machen. Ne? Fährst du, bist glücklich. Hast du einen Formel-1-Wagen, dann gehört sehr viel dazu, den auf der Strecke zu halten. Und ich glaube, so ungefähr ist mit der Bewusstseinsentwicklung, dass wir immer, immer feiner werden müssen, um, ja, glaube ich, gutes Beispiel, ne? Um den Wagen auf der. Es tut mir leid, das ist nicht so ein Frauenbeispiel, aber ich find's ganz, ganz eingängig. Vielleicht ein anderes Beispiel wäre noch ein Space Shuttle, aber es ist auch sehr technisch, ja? Wenn ich Go-Kart-Rennen mache, dann kann ich sagen, ja gut, wenn das irgendwie zusammengeschustert ist, macht nichts. Dann falle ich halt auf die Straße, vielleicht schürfe ich mir die Knie auf oder hole mir eine blutige Nase, das war's. Ja, aber wenn ich ins Space Shuttle steige und da sitzt eine Schraube nicht, ne, dann gehe ich in Flammen auf. Und so ungefähr ist es mit Bewusstseinsentwicklung auch. Man muss immer ehrlicher werden, oder?
Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Entwicklung so schnell gegangen ist, dass ich irgendwie wie so 500 PS unter mir zu sitzen habe und so gucke, okay, wie geht's hier gerade lang, ne? Wie kann ich das noch halten, weil das Bewusstsein wirklich so explodiert ist, zum Teil in bestimmten Phasen, und es dann mich aber auch immer wieder zurückversetzt hat, um dann wieder neu das regulierter und strukturierter die Erfahrung machen zu dürfen. Also ich hatte vorhin noch einen Gedanken, auch bezüglich der spirituellen Fallen, dass, jetzt ist er weg, dass mir Sachen manchmal nicht einfallen. Nein.
Geht mir auch ständig so. Wenn ich es nicht sofort sage, 2 Minuten später ist schon weg.
Ja, diese, also, ah, genau, es ging darum, die Wertigkeit von bestimmten Rollen, die wir spielen. Also ich habe dieses, was du vorhin gesagt hast, mit dem spirituellen Lehrer werden. Ich habe das so in mir, ich möchte sagen, als Wertigkeit kodiert, dass ich die Rolle als spirituellen Lehrer, das ist was Partielles, das mache ich hier, das ist quasi ein Spiel, was ich spiele, eine Rolle, was ich hier in diesem System mache, aber ich habe meine eigentliche Entwicklung, meine Bewusstseinsentwicklung über meine Rolle als spirituellen Lehrer gesetzt. Also das heißt,
Genau.
dass ich
Sehr gut.
dadurch eigentlich immer wieder gucke, okay, wenn ich das ausgleiche, dient es jetzt meinem spirituellen Lehrer sein, und auf der anderen Seite dient aber was meinem eigenen Bewusstseinsweg, würde ich mich immer für das entscheiden, was meinen Bewusstseinsweg sozusagen erweitert. Weil
Exakt, ja.
die Lehrerrolle lege ich irgendwann wieder ab, das spiele ich quasi hier in diesem Rahmen, aber das Bewusstsein nehme ich mit, das bleibt. Und das ist eigentlich das, wo der Hauptschwerpunkt drauf liegt. Und das eine füttert ja auch das andere. Wenn ich den Schwerpunkt auf meine eigene Bewusstseinsentwicklung lege, dann fördert das natürlich auch wieder das, was ich weitergeben kann. Also es hängt ja auch miteinander zusammen. Aber wenn
Genau.
ich die Wertigkeit in meine Rolle legen würde, dann würde irgendwann was Künstliches, eine Bubble entstehen, aus der ich mir selber irgendwie ein Bild, ein Selbstbild kreiere, was dann irgendwann, also wo die Blase irgendwann kaputt gehen muss. Ja.
Absolut, finde ich sehr gut. Ist genau auch mein Ansatz, genau meine Erfahrung. Exakt. Und ich glaube, dass eben, das ist sicher eine der Fallen für die Lehrer,
Ja.
dass die Versuchung natürlich auch immer da ist. Ja? Sich dieser Versuchung ganz bewusst zu sein.
Ja, Vor allem, wenn es halt sehr identitätsstiftend wird. Das heißt, wenn es sozusagen ganz, ganz viel Raum einnimmt. Also ich mache seit Jahren eigentlich nichts anderes. Also wirklich quasi fast rund um die Uhr. Ich schlafe relativ wenig, bin nachts ziemlich viel wach und rund um die Uhr bin ich irgendwie am Wirken. Und dadurch, dass es so viel Raum einnimmt, ist es sozusagen eine meiner Hauptarten, mich selbst zu erfahren. Jetzt gab es auch mal wieder Phasen, wo ich mich ganz, ganz anders erfahren habe. Gerade sehr intensiv im letzten Jahr habe ich mich als Schüler erfahren eigentlich. Von einer unfassbaren Bewusstseinslehrerin, die zu mir geschickt worden ist. Und ja, da ist es auch schwierig, die verschiedenen Rollen, in denen man ist, zum Beispiel auszubalancieren oder zu handeln, weil man ist irgendwie gleichzeitig immer Lehrer und Schüler. Also das geht gar nicht anders. Was ich aber mitbekomme, es gibt immer weniger Menschen, die mir das spiegeln können. Für die meisten Menschen bin ich ein Lehrer. Für die wenigsten Menschen würden anerkennen oder sehen, dass es eigentlich völlig normal und legitim ist, dass sie auch mich spiegeln, dass sie sozusagen nicht nur die Empfangsstation und ich die Sendestation bin, sondern auch immer umgekehrt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Offenheit für die Spiegel, dass die einfach bleibt. Egal, wo man glaubt,
Ja,
gerade zu sein.
das passt für mich auch sehr gut. Ich empfinde es auch so. Die besten Lehrer sind im Endeffekt die, die die besten Schüler sind. Also Beste, ne? Du weißt, wie ich das meine. Aber diejenigen, die immer die Offenheit haben, halt wirklich zu lernen. Und das ist ja auch, was Buddha gesagt hat: Go further, go further. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Und die Leute denken immer, dass Menschen vielleicht wie Jesus keine Lehrer hatten. Jesus hatte Lehrer. Buddha hatte Lehrer. All diese Menschen hatten Lehrer. Aber auch das ist Teil dieser Idealisierung. Man möchte heute denken, ja, das ist jetzt. Das ist jetzt jemand, der hatte keine Lehrer, aber Gangaji hatte Papaji als Lehrer, Papaji hatte Ramana Maharshi als Lehrer. Und es gibt immer eine Tradition, dass da mal was weitergegeben wird. Und aber das ist wegen immer alles Ego-Projektion, dass man gerne möchte, dass da jemand ist, der perfekt ist, damit ich meine Eigenverantwortung abgeben kann.
Ja.
Wie ist der Weg raus? Der Weg raus ist, im Grunde genommen für unsere Zuseher jetzt und Zuhörer halt, dass ihr als allererstes eurem Herzen vertraut und nur, was ihr dort als wahr tatsächlich wahrnehmen könnt, dass ihr nur das akzeptiert und nichts anderes. Und dass unsere Aufgabe nur ist, immer mehr den Lehrer im eigenen Herzen, den wach zu kitzeln.
Ja. Ja, der beste Lehrer ist ja auch der, der die Schüler unabhängig von sich macht. So wie der beste Mediziner der ist, der wirklich die Kranken auch heilt. Also, aber das System ist halt so aufgezogen, dass eigentlich, ne, es genau umgekehrt ist. Und das gibt es halt auch in der Spiritualität, dass es viele Lehrer gibt, die sich selbst an der Abhängigkeitmachung erheben. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, gerade in so subtilen Bereichen, wenn jemand schon über eine gewisse geistige Macht verfügt oder eine gewisse spirituelle Präsenz verfügt, dann in so eine Falle zu tappen, das kann sehr weit auch karmisch zurückwerfen. Also das ist, da muss der Diamant fein geschliffen sein, bevor man da hier auf die Bühne tritt, so.
Ja, man muss eigentlich sagen, so wie eigentlich praktisch jede Partnerschaft karmische Aspekte hat, genauso ist auch jede Verbindung zwischen einem Studenten und einem Lehrer hat auch karmische Aspekte. Ja, und jetzt kann ich natürlich dem aus dem Weg gehen, indem ich sage, okay, dann habe ich jetzt keinen Lehrer. Genau wie ich sage, dann habe ich jetzt keine Partnerschaft. Aber auf der einen Seite, das ist wie mit allem, jede Partnerschaft ist auf der einen Seite die größte Wahrscheinlichkeit, sich zu verzetteln und stuck zu werden und nicht weiterzukommen. Und gleichzeitig ist es, wenn es eine heilige Partnerschaft ist, die größte Chance, sich zu entwickeln. Und so ist es mit jedem Lehrer-Studenten-Verhältnis auch. Es kann der ultimative Kick sein und es kann genauso auch die Art sein, wie man komplett feststeckt. Und das ist wichtig. Und da ist wieder der Appell an die Eigenverantwortung, sich halt dem zu stellen. In dem vollen Bewusstsein. Ja. Ja, super, sehr schön. Schaust du gerade auf die Uhr?
Nee, ich schaue dich an.
Ach so. Was sagt denn unsere Uhr eigentlich gerade?
Die Uhr sagt kurz nach 12.
Ah, okay.
Es ist kurz nach 12.
Nicht 5 vor, es ist schon 5 nach.
Ja, genau. Ja, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass wir echt mittendrin stecken. Und also die Beschleunigung gerade auf dem spirituellen Weg ist gerade enorm, unfassbar. Also was da für eine Geschwindigkeit zum Teil möglich ist zu dieser Zeit gerade. Also da habe ich das Gefühl, vor 200 Jahren hätte man irgendwie 10 Jahre meditieren müssen. Das kriegt man heute irgendwie fast in einer Woche hin. So. Also so ungefähr sind die Tendenzen von dem, was man momentan mit der Hilfe der Zeitqualität aufgelöst bekommt.
Das erfahre ich auch so. Ja, haben wir noch irgendeine, maybe to wrap it up, haben wir noch irgendwelche spirituellen Fallen vergessen, die so ganz super wichtig sind, die wir noch gar nicht erwähnt haben?
Ich glaube ja, aber mir fallen sie gerade nicht ein. Also ich hatte auch schon mal den Impuls, da auch was drüber zu verfassen. Da bin ich dann noch klarer, wenn ich das schriftlich niederschreibe. Ja, die Sache ist die, ich würde sagen, es gibt tausende Fallen, aber wenn man es wirklich mal zur Wurzel zurückdampft, es sind immer die gleichen Abwehr- oder Kompensationsmechanismen des Egos. Also das heißt, der Ausdruck ist sehr verschieden. Jeder wird es anders erleben, aber when we reduce it wirklich zur Wurzel wieder zusammendampfen, dann...
ja, ich habe noch eine.
Ja,
hau raus. Eine sehr große.
Ja.
Eine sehr große. Und zwar ist es so, ich kann nicht unmittelbar aus dem herleiten, was du jetzt gerade sagst. Es gibt sehr viele Leute auf dem spirituellen Weg, die erstens ihre Gefühle mit Intuition verwechseln.
Ja.
Ja. Und die Gefühle kommen ja in aller Regel, ne, aus dem Ego, die viele, viele Gefühle, nicht alle. Ja, also bestimmte Gefühle von, sagen wir, Glückseligkeit und göttlichem Frieden und so, das kommt natürlich nicht aus dem Ego, logisch. Aber es gibt viele, viele, viele Gefühle, die kommen natürlich aus unserer Person und sind in aller Regel eben ein Indiz dafür, dass wir aus unserer Mitte sind, dass wir uns von unserem Herzen entfernt haben. Und jetzt gibt es sehr, sehr viele Leute, die denken, ja, der erste Gedanke, das ist ja die Intuition und dann ist das ja wahr. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in den Kurs in Wundern schaut, der Kurs in Wundern sagt ja so schön, Ego always speaks first. Also das Ego, das sind ja unsere eingeschliffenen Strukturen und Muster, ja, das sagt immer als erstes, ich weiß es. Und deswegen ist es sehr häufig, und das finde ich noch wichtig für unsere Zuschauer heute, das sich bewusst zu machen, dass nämlich gerade das allererste, was kommt, sehr häufig nicht die Intuition ist, sondern das Ego. Und das halte ich für enorm, enorm wichtig, weil ich sehe immer wieder Menschen, die dann Jahre oder manchmal sogar Jahrzehnte im Kreis laufen, einfach aufgrund solcher banalen Missverständnisse. Es ist wieder so ein Wunschdenken. Ja, das Erste, was kommt, das ist ja meine Intuition, um es sich wieder einfach zu machen, um sich nicht dieser Unwissenheit, ja, Bewusstseinserweiterung heißt ja auch immer wieder ein größeres Eingeständnis und Eröffnung für Nichtwissen. Und da ist natürlich die Tendenz auch wieder da, sich festzuhalten, weil das Ego so schnell ist und sagt, ich weiß es, ich gebe
Ja.
dir einen Tipp.
Also ich muss sagen, in meiner eigenen Erfahrung, ich erfahre beides. Ich würde sagen, dass die Intuition auch wirklich eines der ersten Sachen ist, die reinkommt. Also, und gleichzeitig ist natürlich die Intuition zu unterscheiden von was Reaktivem. Also immer, wenn es reaktiv oder emotionsbeladen ist und sozusagen vorprescht und sagt, ich hab's, ich bin's, ich mach's, so geht's, dann step back und atme erstmal. So. Ich habe dennoch die Erfahrung gemacht, dass ich ganz, also gerade wenn ich in einem entspannten, tiefen, verbundenen Zustand bin, dass die Intuition, was als erstes kommt, meistens in die richtige Richtung geht. Und dann manchmal zerdenke ich das und dann komme ich zum Schluss wieder auf das Gleiche, was ich am Anfang schon hatte. Also die
Genau.
Erfahrung habe ich auch gemacht.
Und
Also.
hier schließt sich der Kreis, weil je reiner der Kanal wird, ne, desto mehr verlassen wir uns natürlich darauf, dass das Erste, was kommt, weil das Ego immer kleiner, kleiner, kleiner geworden ist über die Jahre, desto mehr verlassen wir uns darauf, dass das, was da kommt, eben die Intuition ist. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt, wo dann die Gefahr ist, dass man dann in die Irre geht, auch als spiritueller Lehrer. Weil man sich so dran gewöhnt hat, sich darauf zu verlassen, weil es so selten geworden ist, dass das Ego als erstes spricht, weil es immer seltener wird, ne? Das kennst du auch so. Also für viele Leute ist es ja erstmal so, wenn die anfangen zu meditieren, wenn die anfangen wirklich auf Intuition zu achten, dann haben die ein unbombastisches Stimmengewirr in ihrem Kopf. Und dann zu sagen, okay, was davon in Gottes Namen ist jetzt die Intuition? Und da hilft es häufig zu sagen, ja, das Allerallerleiseste, ne? So wie Rumi sagt, ja, da ist eine Stimme, die spricht in der Stille. Das Allerallerleiseste, das ist die Intuition. Aber natürlich jetzt für Menschen wie uns wird dann eigentlich, je mehr wir diese Stimme hören, wird die immer lauter. Und das Ego wird ja immer leiser, 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 leiser. Und diese Stimme der Intuition wird ja immer größer und allumfassender. Und da müssen wir halt dann super, super genau sein, um dann sozusagen nicht im Eifer des Gefechts den einen kleinen Zwischenruf vom Ego dann doch auch umzusetzen und nicht zu merken, Moment, 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 wo kam denn das jetzt her gerade? Ne? Welcher Souffleur war denn das? Vielleicht, ich habe das Gefühl, wir haben jetzt eigentlich ein ganz schönes Bild gemalt, oder? So relativ, relativ umfassend sogar. Es reimt sich richtig schön zusammen.
Ja, es ist wirklich ein Weg, dass ich immer selber noch mal tiefer in Frage stellen und gucken, okay, ist das auf der Wahrheit aufbauend, wo ich gerade bin? Und ich war ja auch ganz, ganz lange mit dem Kurs in Wundern, jetzt nicht mehr so intensiv. Ja, und dann auch einfach loszulassen, wenn es Zeit ist, was eine andere Etappe einzuschlagen, ein anderes Kapitel. Aber wir haben wirklich ein schönes Gewebe miteinander hinbekommen, wo ich glaube, alle Zuschauer nochmal dieses Grundgefühl vermittelt bekommen haben, okay, wir sind irgendwie alle auf dem Weg, wir versuchen irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen uns selber auf den Grund zu gehen, den Grund, den wir alle als eins gemeinsam haben. Und auf diesem Weg gibt es ja viele Fallstricke und Irrwege und wir können uns nur gegenseitig schauen, dass wir offen bleiben, uns darauf hinzuweisen, wenn wir sehen, dass ein Teil von uns sich da gerade wieder verirrt. Ja.
Super. Dann danke ich für das Gespräch heute.
Ja, ich danke dir.
Hat auf jeden Fall viel Inspiration, Freude gemacht. Und ja, vielleicht setzen wir das an einer anderen Stelle mal fort, wenn wir irgendwo sind und denken, ey, da fallen mir noch ganz viele Fallen ein. Ich glaube, das muss ich mit dem Robin besprechen. Lass uns da eine Fortsetzung machen.
Ja, schauen wir
Also,
mal.
schauen wir mal.
Gut, danke dir.